Der Nachbar. Neben der Eingangstüre von meinem älteren Haus im Unterdorf Zwilchingen ist der blau emailliert Defili angeschraubt mit einem schön geschwungenen weissen 2 drauf. Das ist unsere Hausnummer bis auf den heutigen Tag und der Beweis dafür, dass man da einmal angefangen hat, die Häuser zu zählen vom Dorf. Es hat auch noch alte Leute gegeben, wo deren Nummer das Sekuranz gesagt haben. Diese Nummer hat nämlich die kantonale Gebäudeversicherung bei ihrer Einführung verteilt. Unser Haus ist zusammengebaut mit dem Nummer 1. Selb steht direkt an der Dorfstrasse und wir müssen heute noch über seine Hofrate fahren, wenn wir kommen und gehen. Es hat aber nie keinen Streit gegeben. Im Unterdorf haben die Häuser eben immer mehr Platz gehabt, wieder im engen Winkel, weiter oben. Das 1 und das 2 stehen miteinander rechtwinklig zur breiten Dorfstrasse. Mit dem Haus auf der anderen Seite, wo gleich stirnseitig auf die Strasse herabschaut, schliessen sie fast wie ein grosses Tor den Dorfeingang ab. Die Häuser von den anderen Nachbarn haben dann ihre Fronten alle parallel zur Strasse gerichtet. In der engeren Nachbarschaft waren wir unsere 8 Familien. Handwerker und Bauern. Wir haben da schon den Namen angemerkt, wo sie vom Dorf bekommen haben. Über der Strasse N hat der Maurer Heini gewohnt, der mit seinen Brüdern ein recht Baugeschäft antrieben hat. Der Nächste war der Bauer. Aber weil sein Vater früher noch geschumachert hat, ist er halt der Schumacher Fritz geblieben. Der grosse Emil, so hat man den Dritt nach seiner Länge benamset, hat auch gebauert, ist aber dazu Herren noch im Gemeinderat gesessen. Sein Titel war das Konträre vom kleinen Minkeli, wo weiter oben an der Hauptstrasse die Heim war. Mit dem Wagner Hans, er hat wirklich in einer hellen, gut schmöckigen Budig seine Holzarbeit gemacht, hat dann der enge Kreis der Nachbarn aufgehört. Gegenüber von Swagners, im Nummer 4, hat sich unser Vater all Mittwoch und Samstag zu Abend rasieren lassen. Da hat der Grossvater Jakob Kühling in seiner Stube im ersten Stock besorgt. «Machet fertig im Stall, Bube, ich muss zum Guaff!» So sind wir vom Vater dann an die Arbeit gehassen worden. Unser Guaff ist im Verzeichnis von der Majorennen Bürgerschaft zwar nicht mit dem Feierabendberuf eintrat gsi. Dort hat es bloß geheissen, Landwirt unten. Unten. Als geografischer Sammelbegriff für die Unterdörfler hat er neben ganz fein den Unterschied zu der oberen betont. Zu meiner Bubenzeit ist aber schon der Schwiegersohn vom Guaf im zweiten Stock vom gleichen Haus der Bauer gsi. Auf unserer Seite ist auch die Schmitte gestanden. Der hat am Anfang der alte Schmidt Haas gekammert und später der jünger Erwin vom Schützenbecken. Der Schmidt hat dortzmal mit dem Wagner zusammen noch etwa eisige Reifen aufgezogen auf die Holzräder. Eine Arbeit, wo mir Buben immer mit Interesse zugeschaut haben. Durab ist nachher eine Schür gekommen und dann meine Eltern, wo auch wieder gebauert haben. Als Ausnahme von den Bauern und Handwerker ist im Nummer 1 ein Fabrikarbeiter daheim gsi. Fabrikarbeiter, so sind im Bürgerbüchli von Wilchingen die benamset worden, wo ohne Lehrabschluss in der Industrie zu Neuhausen oder zu Schaffhausen ihr Brot verdient haben. Alle Nachbarn haben auch Frau und Kinder gehabt, wo das eine oder das andere davon Spiel und Schulkamerad wurde ich von uns. Der Fabrikarbeiter im Nummer 1 war von altem, kernigem Wilchinger Geschlecht. Seine Eltern haben im Hartel oben gehauset. Und der Vater hat Andreas, also Dres, geheissen. Er war Bauer und Mixer. Als Jung ein rechter Brüchel und wegen dieser Eigenschaft sogar in die Wilchinger Literatur von Albert Bechtold eingegangen. Dresen Köbi, der Sohn Jakob des Andreas, da ist darum der Dorfname geworden für unseren Nachbarn. Wir drei Buben aus dem Nummer 2 haben aber den Namen nie gebraucht. Von allen anderen haben wir geredet wie das Dorf. Der Fabrikarbeiter hingegen im Nummer 1, wo ja eigentlich in Augen von Leuten zu einem zweiklassigen Berufsstand zählt hat, der ist für uns immer der Herr Kühling geblieben. Wir haben uns bis auf den heutigen Tag nie keine Rechenschaft gegeben wegen war oder auch noch geredet darüber. So selbstverständlich war das immer. Wir haben Herr Kühling gesagt und seiner Frau, wo von Kaltenbach im Thurgi auf Wilchingen herabgekommen ist, Frau Kühling. So hat unsere Mutter gesagt und wir haben es übernommen. Der Herr Kühling hat eben trotz seinem bescheidenen Beruf in unseren Augen etwas gehabt, wo ihn weit über die gewöhnlichen Leute vom Dorf rausgelupft hat. Er war nämlich zu Amerika. Und er konnte davon erzählen. Und wir haben ihm zugelassen mit offenen Mühlen. In seinen Schilderungen ist uns die weite Welt entgegengekommen. Fabrikarbeiter, da hat denn schon nicht ganz gelangt, um seine Persönlichkeit zu beschreiben. Wir können unsere Begeisterung besser verstehen, wenn man sich die damalige Situation vom Klecki noch mal vorstellt. Die Landesgrenze gegen Deutschland kommt ja bis etwa einen Kilometer ans Dorf her und schliesst uns ein gegen Norden, gegen Westen und gegen Süden. Wie ein offener Maul, wo der Zipfel vom Kanton Schaffhausen abschlucken will. Es ist anfangs der 1940er Jahre und der Krieg hat sich, nachdem das Grossfrankreich so schnell zusammengefallen ist, zuerst gegen England und später nach Osten gegen Russland gerichtet. Die Landesgrenze ist für uns wie zu einer gläsigen Wand geworden, wo man zwar konnte durchschauen, aber nicht mehr durchgehen. Bloss etwa die, wenn Heuet oder Emdet angesagt war in der unteren Bründeln unten, sind wir amet. Aber nur, wenn die Luft sauber war, an die nächste Grenzstehe herumgerannt und haben nachher in der Schule plagiert, man sei jetzt Deutschland gsi. Aber die allernächsten deutschen Dörfer sind halt gleich unerreichbar geblieben. Und an den Kohlewegen der Reichsbahn, wo lange Güterzüge durchs Klecki geschlapft hat, haben wir Nazi-Parolen lesen. Räder müssen rollen für den Sieg. Aber Krieg hin oder her. Wir haben bis Kühlinger können von hinten das Stegli auf in die Küche rein und dann an der Stubentür anpoppern. Aufs Neue hat man die Falle gedruckt und schon ist man in der Stube innen gestanden. Die ist im Gegensatz zu unserer noch nicht gemalt gewesen, hat aber mit dem altersdunklen Teffer richtig gemütlich ausgesehen. Rechter Hand haben gehuscht und den grün-schwarz gehäuselten Kachelofen mit der Jahrzahl 1837 und den Initialen vom Hafner drauf im Winter für die Wärme gesorgt. Gegen das Fenster führen ist das Buffet gestanden mit dem Radio drauf. Zwischendrin war der Bücherbrett angemacht und auf dem oben auch eine Bibel gelegen. Dieser Bibel hat man angesehen, da man sie braucht und gelesen hat. Der Herr Kühling hat uns darum verraten, dass er früher einmal gern Pfarrer geworden wäre. Aber natürlich bloß ein Freisinniger, wie die jetzt Hallauen, und nicht so ein Frommer, wie die Wilchinger immer haben. Daneben hat auch der dunkelblaue Teetubackpack mit dem rosa Band drumherum, der oben seinen Platz hatte. Auf der linken Seite ist das rote Kanapee gestanden und gegen der Türe her ein Wandkasten gekommen. Der innen ist die Mastgutter versorgt worden. Ein Wachstuch hat den Tisch in der Mitte der Stube gedeckt. Darauf ist öppe die der Tagesanzeiger gelegen. Das Kühlings haben die Neuigkeiten eben in einer Zeitung von Zürich gelesen. Wir bloß im Schaffhauser Bauer. Manchmal sind auch noch ein paar glänzige Zuckerbrösmeli liegen geblieben, weil die Nachbars beim Morgen Zucker aufs Butterbrot gestreut haben und nicht wie wir Konfitüre drauf gestrichen. Sie haben auch Bäckerbrot gegessen. Für uns hat Mutter alle Wochen ein backendes Bauernbrot in den Ofen getan. Ob dieser Arbeit hat sie am bezahlt Kleckauer Bauernsprüchli aufgesagt. Das Tettikofen tut man das Brot in den Ofen, das Bierwangen tut man es rausfangen, das Buchelo macht man es auch so. Das Bauernbrot ist beim Nachbarskind gut angekommen und wir sind damit wieder einmal froh gewesen an einem Numpfel Bäckerbrot. So haben sich die beiden Kulturen ergänzt. Aber einmal im Jahr sind Nachbarskind die Bevorzugten gewesen. Immer vor der Weihnachten hat man sie an einem schulfreien Nachmittag abgeholt mit dem Auto und dann auf Neuhausen ins Althotel Bellevue chauffiert. Dort war eine Weihnachtsfeier organisiert für Kinder von Aluminiumarbeitern. Und mit einem rechten Stolz haben sie uns später einmal ihre Geschenke gezeigt, wo sie sie bekommen haben. Und dann hat also der Nachbar, wenn er eine gute Laune hatte, auf unsere Fragen Antwort gegeben oder einfach angefangen zu erzählen. Von der schönen Reise auf Amerika durch. Seine Eltern haben ihm eben ein Erstklass-Billett gezahlt. Fahrt mit dem Dampfschiff von Hamburg über den Atlantik und als Tüpfli auf mich die Fahrt in den Hafen von New York, die Freiheitsstatue vor dem Hafenbecken, die vielen, vielen Schiffe an den Piers und dahinter die Hochhäuser. Und beim Aussteigen haben wir gewusst, jetzt seien wir zu Amerika. Jetzt stehen wir auf dem Boden der Freiheit. Er sei aber nicht lange in dieser grossen und lebendigen Stadt geblieben, sondern gleich weiter mit der Eisenbahn über Chicago in mittleren Westen. Dann hat er auf einer Farm angefangen zu arbeiten. Aber der Farmer dort hat ihm den Lohn nie geben und immer wieder behauptet, er habe jetzt kein Geld. Bis dann er ihm dann einmal getreut hat. Wenn er jetzt das Geld nicht für ihn mache, passiere etwas. Auf der Abend hat der noch mein Geld gehabt und zahlt. Er hat die Batzen noch dann zusammengestrapft und eingesackert, sei ausgezogen und zurück auf Chicago. Dort stehen die grossen Schlachthöfe, wo alle Fee aus dem Land mixet werden. Die Arbeit sei da schon am Fließband passiert. Der Henry Ford hat bei eines Vorbild noch für seine Autofabriken, wo er später und ein wenig weiter in Detroit bauen hat. In der Tagesschau vom Schweizer Fernsehen haben sie zwar gestern beim Thema Autokrise wieder einmal verzapft, der Ford hat das Fließband erfunden. Aber das Lexikon ist genauer und gibt unserem Zeuger recht. Er hat anschaulich und farbig können schildern, der Herr Kühling. Zuerst wie die Säue, bei denen hat er seine Arbeit gehabt, eingetrieben worden, von zwei Männern gepackt und lebendig an der Fliessbank hätten aufgehängt worden sind. Bei der nächsten Station ist dann gestanden mit einem langen, scharfen Schächtmesser, wo nach jüdischem Brauch die Halsschlagadern aufgehauen hat, da die Tiere rasch verblühten. Und so sei es weitergegangen. Von Posten zu Posten, von Mann zu Mann. Er hat öppe dir auch Misterli erzählt, wo gar nicht nach der grossen Freiheit für alle dünnet haben. So haben sich Weisse, die mit dem Schwarzen im Schlafwagen auf der Bahn zusammengekommen sind, noch mehr angefangen zu kratzen, wie zum Zagen, dass sie von ihm Lüs aufgelesen haben. Dann haben sie im Nachbarn zu verstehen gegeben, dass sie den Schaffler holen. Die Schwarzen haben dann aber aus lauter Angst im Weissen müssen Geld zahlen, da der keinen Aufruhr gemacht hat. Ja, Vogel friss oder stirb, das ist eben los in den Jennen. Diese Bahnen haben unserem Schweizer überhaupt Eindruck gemacht. Und wo in einem Nachbarhaus im Unterdorf ein neues Klavier aufgestellt worden ist, hat dann ein Spiel von diesen Kindern an Amerika zurück erinnert. Jetzt musst du dann hören, hat er dann einmal mit einer hohen Stimme nachmachen können, wenn die Kinder auf dem Instrument Anton nach dem anderen gesucht haben. Dill, dill, dill. So haben damit die amerikanischen Lokomotiven auch gemacht und geschellt auf der Fahrt durchs Land und haben die Kühe auf den Gleis willen warnen vor dem Kuhfänger vorne an der Maschine, wo wie eine Art ein Pfadschlitten alles von der Schiene geschlenkt hat, wo ihm weg innen gsi ist. Beim Herr Kühling haben wir auch unser erst früher Englisch oder eher amerikanisch mitbekommen. Nicht gerade nach einer modernen Methode. Der erste Satz, den wir gelernt haben, der hat geheissen: I make a dance with your mother. Auf den zweiten englischen Begriff sind wir kurz darüber runter von einem Wilchinger Aushilfslehrer gelupft worden. Wir haben nämlich auf der Schulreise Zerlebach am Zürichsee in einem neumüdigen Tea-Room müssen einkehren, weil der im Lehrer seinen Schatz serviert hat. Der Nachbar hat uns auch zu verstehen gegeben, dass er zwar ein Fabrikarbeiter sei, aber eben kein von denen, wo es nichts mehr zu essen gäbe, wenn sie einmal einen Tag lang nicht geschafft hätten. Er hat dabei zwar ein Stärkerwort gebraucht, wie der Essen. Nein, er hat ja ein eigenes Haus gehabt, daneben noch ein Acker und ein Stück Rebe. Das letzte, die Rebe, da hat Zwilchingen dazu gehört, wenn man namert hat wollen sein. Aber nicht bloß da. Er hat uns auch seine Bankobligationen gezeigt und uns mit dem einen ersten Eindruck gegeben von etwas, wo man in unserem Haus nicht gekannt hat. In dem Moment ist dann aber einmal Frau Kühling energisch geworden und hat sich da Keipen plagieren, wie sie deren nachbarlichen Wirtschaftskund gesagt hat, will er verbeten haben. Seine Arbeit hätte Herr Kühling nicht im Schaffhauser Mühlital beim GFK, wie die meisten von den Wilchinger Kollegen. Sein Arbeitsplatz war das Neuhausen am Rheinfallbecken unten. Dort, wo man schon 1889 angefangen hat, auf elektrolytischer Basis Aluminium zu machen, notabene sehr schmalz Europa, dort ist unser Nachbar bis zu der Betriebsaufhebung angestellt gewesen. Weil bei dieser Elektrolyse ein Haufen Strom verbraucht wird, ist der Werk später auf Schippis ins Wallis in die Nähe der grossen Kraftwerke verlagert worden. Die Arbeit an die heissen Öfen hat Durst gegeben. Daneben ist sie auch wegen dem Staub und der Schichtarbeit nicht gerade attraktiv gewesen. So hat zwar die Nachtschicht im Nachbarhaus und dann auch bei uns eine besondere Bedeutung bekommen. Stille, stille, der Mann hat Nachtschicht. So sind wir damit immer wieder daran erinnert worden, da der Herr Kühling am Tag hätte den verpassten Schlaf nachholen sollen. Nachtgeschichten, so haben wir Buben dem Zustand gesagt. Während der wärmeren Jahreszeiten hätte er den Weg auf die Arbeit gut mit seinem Militärvelo machen. Wir haben ihm einmal zugeschaut, wenn er seine Karbidlampe putzt und wieder mit den grauen Möcken gefüllt hat. Im Winter ist das Zugfahren nötig geworden. Dann ist er auf die Deutsche Reichsbahn angewiesen gewesen, auf das Dampfzügli mit seinen paar Wegen. Das hat für ihn natürlich lange Wartezeiten gegeben, weil es keinen Fahrplan gegeben hat für die plagenden Schichtarbeiter. Für ihn ist das Wort Deutsch und Deutschland sowieso immer ein Reizwort gewesen und geblieben. Das hat mit seinem Heimkommen von Amerika zu tun gehabt. Er ist ja seinerzeit als 20-Jähriger 1912 daher ausgewandert und es hat ihm dort dann gefallen. Das haben wir aus seinen Geschichten immer wieder rausgespürt. Nach 5 Jahren wäre er dann automatisch amerikanischer Bürger geworden. Aber da ist ihm noch die hohe Politik in der Form vom Ersten Weltkrieg dazwischen gekommen. Im Jahr 1917 hat die USA nach einem deutschen U-Boot-Angriff auf ein amerikanisches Schiff selbem Land den Krieg erklärt. Und für ihn ist klar geworden, dass er nach der Einbürgerung gerade hätte aufs Aufgebot warten können. Aber mit den Schwaben hat er sich nicht einlassen. So hat er halt privat und nicht in einer neuen amerikanischen Uniform den Heimweg antreten, zurück über den Ozean. Nach seinen Schilderungen mit allerhand Zwischenfällen, weil es damals ja musste über Frankreich gehen. Die letzte Szene auf dieser Reise, er hat es einmal mit einem Lächeln erzählt, sei der Empfang sie die Ham im älteren Haus. Wo er nämlich dei durch die Türe unten reinkommen sei, hei seine Mutter oben an der Stege die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gerufen, Jesus, der Gross ist wieder da. Er hat darauf eben wieder Fuß gefasst in der Schweiz, aber dass sie ihm seinen American Dream, seinen amerikanischen Traum versaut und kaputt gemacht haben, da hat er in den deutschen Tags seines Lebens nie mehr verziehen. Darum ist er dann auch 1939 bei der Generalmobilmachung mit dem Tornister auf dem Rücken und dem Karabiner über der Achsel eingeguckt. Damals hat er sich nicht mehr gedruckt vor den Deutschen. Als er am Morgen auf die Station rausmarschiert, begegnet er meiner Mutter. Sie, wo die hier Dorfhebamme gsi isch, isch grad von einer Geburt heimgekommen. Wo der Soldat Kühling nach Paris sieht, hebt er sie an. Rös, ich mach in Krieg gegen die Deutschen. Ich weiß nicht, ob ich nochmal heimkomme. Und drum muss ich dir einen Kuss geben zum Abschied. Er ist aber gleich wieder lebendig und ganz heimgekommen. Sein eigener, persönlicher Krieg gegen das verhasste Hitlerreich hat er darauf eben mit anderen Mitteln geführt. So hat er mal ein gelbes Plakat in der Reichsbahn gemahnt. Vorsicht bei Gesprächen, Feind hört mit. Da hat er oben abgerissen. Oder ein anderes, sammelt Altstoffe. Der Aufruf hat ihm eingeleuchtet. Er füllt die Ham einen Sack mit alten, verrosteten Wellenträten und ginket dann im Zug innen unter der Bank unter. Ah, oh, habt ihr euren Altstoff hier, Käubes Schwaben? Ich glaube fast, das Geschichtli hat dann aber ein Nachspiel gehabt. Etwa so wie das von einem zweiten Wilkinger Bürger. Der hat nämlich in einer schweizerischen und vaterländischen Aufwallung, weil ihn der deutsche Bändler zänzelt hat, mit dem Karabinerkolben das Schalterbrett auf der Station abenanbängelt. Später, nach dem Krieg, hat dann der ehemalige Soldat Kühling die eingerahmte Urkunde mit dem Dank vom Vaterland und der Unterschrift vom General Guisan mit einem gewissen Grattel und mit viel Freude und Genugtuung über den Verlauf der Weltgeschichte in der Stube aufgehängt. Kriegszeit hat übrigens die nachbarschaftliche Zusammenarbeit auch noch in einem anderen Sektor gefördert. Es ist ja fast alles rationiert gewesen, nicht einmal bloß die Lebensmittel. Und so hat natürlich in diesen Familien, die nicht bauern, aber ein Schar Kind im Fressalter hatten, der Küchenmeister etwa die Schmalhans geheissen. Darum ist dann auch manchmal an einem Sonntag ein Onkel von Schaffhausen mit dem Militärvelo bei uns vorgefahren. Der hat eben 4 Söhne in dem Fressalter und ist Gott froh und dankbar gewesen, wenn ihm unsere Mutter einmal den Zustupf in den Rucksack eingepackt hat. Ähnliches, aber mit einem anderen Ablauf, hat sich etwa die in unserer Küche abgespielt. Unsere Familie war vielmal schon am Mittagessen, wenn Frau Kühling noch reingekommen ist. Wir drei Buben auf dem Bank hinten haben schon gewusst, was jetzt abläuft und haben wie immer die Ohren gespitzt. Frau Kühling, muss man wissen, ist unserer Mutter, wo noch ganz selten ins Dorf vorgegangen ist, immer das Neueste erzählen. Da ist alles in einem ganz normalen Tonfall passiert. Bloß am Schluss ist sie zumal ganz geheimnisvoll geworden und hat nur noch im Flüsterton gefragt: Nachbarn, könnt ihr noch ein Eier haben? Sie hat ihren Eier oder auch zwei überkommen, unter den Schurz genommen und mit Heimtrat. Der Vater hat sich öppe die etwas geärgert über den Lebensmittelmärkli-Freihandel. Aber die Mutter war sich ihrer Sache sicher gewesen. Sie hat gesagt, solange wir alles abgeben, was man von uns verlangt, darf ich mit dem Resten, wo uns gehört, machen, was ich will. Ich gebe ja auch, wenn dein Bruder kommt von Schaffhausen. Mit dem ist das Thema dann auch abgehakt gewesen. Das Kühlingen und meine Eltern haben beide ihre Liegenschaften im Unterdorf 1931 aus einem Nachlass kaufen. Dahinter, Grössertal mit Schür und Stall, ist unser Bauernhaus geworden. Der Vorder, Schmalertal, haben die Nachbarn übernommen. Ich bin erst 2 Jahre drauf auf die Welt gekommen. Aber als ich ins Denkalter eingewachsen bin, hat die Nachbarschaft schon funktioniert. Der älteste Bruder hat sich gleich angefreundet mit dem Sohn von nebendran. Um uns zwei Kleine hat sich das Nachbarstöchter gekümmert. Der einzige Zwischenfall, wo der Frieden einmal getrübt hat, ist das Werk von unserem ältesten Bruder. Der hat nämlich in seinem Nachahmungstrieb die neu abgeputzte Fassade des Kühlinger Haus mit angepappetem Hofratidreck noch verschönern. Später, in unserer Stube ist vor dem Krieg noch kein Radio gelaufen, hat er dann amet am offenen Stubenfenster des Nachbars, wo ebenerdig und gerade neben unserer Haustür war, mit dem Nachbarssohn alle Arten Sportnachrichten gelesen. Bei uns zwei Kleinen ist das Interesse erst später und nicht mehr mit der gleichen Leidenschaft erwacht. Ich sehe mich dafür heute noch mit meinem mittleren Bruder und dem Nachbars Erika in einer Schneehütte innen sitzen und vor einem Kerzenlichtli Schokolade essen. Schnee hat es eben noch ganz häufig gegeben in selben Jahren. Die Schokolade hingegen, die war rationiert gewesen. Im Herbst hat sich allemal ein besonderes Geschäft abgespielt im Haus Nummer 1. Da war dann, wenn die Bieren am Bach gereift haben. Die baulichen Verhältnisse im Unterdorf haben sich vor der Güterzusammenlegung eben noch nicht ganz so nobel präsentiert wie heutiges Tags. Zur selberen Zeit hat es auf unserer Strassenseite bloß noch einen Schopf gehabt, westlich von Skühlingerhaus. Dann ist gerade der Unterdorfbrunnen gekommen, wo die Bauern auch mit ihren Rössern getränkt haben. Nach dem Brunnen war der Dorfkanal noch offen und am Zegi ome Richtung neben der Wiese, weitergelaufen. Wir Buben sind damit auf dem Sägeplatz, gehen Föhrerinschen suchen und haben Schiffli geschnitzt draus. Wenn man die aufs Wasser gesetzt hat, sind sie langsam Richtung Rhein durchabgeschwommen. Am offenen Bach nah ist auf dem Bord oben eine Reihe Bäume gestanden. Unter anderem eben ein grosser und hoher Birnbaum. Die Bäume sind dann Namen von der Gemeinde versteigert worden und die Kühlingen haben sozusagen das Monopol auf den Birnbaum. Zuerst hat man dann aber eine Bretterbarrikade gegen das Wasser, wo ja nicht so sauber war, installieren. Daraufhin sind die Bieren oder Bären, wie die Pfarrkühling durchgauert hat, geschüttelt worden. Mir hat es nachher zusammengelesen in Harassen und Säckchen und in die Masti ins 10. Haus durchgetragen. Dann hat man es gewaschen und dann gemastet. Der Herr Kühling hat darauf eben den Saft in einem Bücki auf dem Buckel zurückgetragen in seinen Kerb und ins Fass geleert. Most war ein Alltagsgetränk für unseren Nachbarn, wo ja eben an einem recht durstigen Ort geschafft hat. Und auch wie der Stube innen ist, wie schon gesagt, Mostflaschen immer im Wandkasten parat gestanden. Das angefangene Glas auf dem Stubentisch hat die Nachbarin offenbar amet gereizt. So hat man mich jungen Schnufer öppe die dazu überschwätzt, das Glas leer zu trinken. Natürlich noch, wenn der Mann nicht gerade da war. Ich habe mitgemacht bei dem Spiel. Aber der Nachbar hat es gleich gemerkt. Gott sei Dank hat er mich gut mögen. So hat es nie Schimpfis gegeben wegen. Wo man dann den Baum angehauen hat und der Bach in einer grossen Röhre unter dem Erdboden verschwunden war, von da an ist der Saft fässchenweise ins Nachbars herabgetragen worden. Auch bei uns hat es mit der Zeit Veränderungen gegeben. Wir sind langsam zu den Kinderschuhen ausgewachsen. Im Nummer 1 sind die Jungen in einem Beruf nah oder ganz ausgeflogen. Sie sind ja älter gewesen, wie wir. Der Herr Kühling hat die letzten Arbeitsjahre noch in der Nachen Säge geschafft und ist immer stiller geworden. Auch seine früheren Bärenkräfte haben den Nadis nah verloren. Mit der schwarzen, gerumpfelten Zipfelkappe auf, ist der Ramet noch im Garten unten gehockt und hat seine Blumen geschaut. Beziehung zwischen dem 1 und dem 2 hat sich wieder reduziert auf die Psyche von der Nachbarin, wo meiner Mutter immer noch die Neuesten ist erzählen. Unsere Mutter hat wieder eine Bessi gefunden. Das war dann eben der Drachenkommentar vom Nachbar, wenn er im Garten aussen oder in der Stube innen auf Frau Gemahlin gewartet hat. Gerade etwa ein Jahr über den frühen Unfalltod von meinem Vater aber, hat dann auch er einen Platz bekommen auf dem Friedhof bei der Kirche oben. Und spätestens dann sind alle Unterschiede zwischen Handwerker, Bauern, Gemeinderäte und gewöhnlichen Fabrikarbeiter aufgehoben gsi. Seldwyla. Wenn man vom Dorf Wilchingen gegen Unterneuhaus rausläuft, kommt man öppen auf der Hälfte vom Weg an einem besonderen Haus vorbei. Da ist angeschrieben mit dem Namen Seldwyla und schaut mit der Stirnseite Richtung Süden, gegen das Dorf und gegen die Kirche. Auf dieser Seite aussen gehen auch die grossen Fenster und lassen ein Licht ein. Der Eingang kommt von Westen. Das Gartentürli ist fast an der Strasse vorne. Wir müssen zuerst an einer Pergola anlaufen und über ein paar Tritte aussteigen. Dann spiegelt und glänzt linker Hand ein Wasserbecken. Vor dem Wasser steht auf einer Säule oben eine grosse, runde Schale mit zwei Vögeln drauf. Ein Vogeltränkchen. Alles vom Marmor. Rechter Hand geht es zu der Haustüre. Hier ist in einer breiten Nische innen, wo ein wenig der Unterluft abhebt. Am oberen Rand der Nische kann man eine Jahrzahl lesen. A 1916 D. Drunter steht ein Spruch. Als man dies Häuschen hat erstellt, da lag im Krieg die ganze Welt. Gott gebe, dass er uns verschone und immer hier der Friede wohne. Damit die Jahrzahl von zmitzt im Ersten Weltkrieg noch mit dem A, D, mit dem Anno Domini, mit dem Jahr des Herrn gadlet hat, dunkt am fast wie ein schüch Glaubensbekenntnis. Beides, der Name Seldwyla und der Spruch verratet auch, da der Landhaus ganz im Grünen etwas könnt mit Literatur zu tun haben. Und richtig, wenn man nachfragt, kommt man die Antwort über. Das Haus haben sich die Lyrikerin Bertha Hallauer nach dem frühen Tod von ihrem Mann, dem Herrn Major, als Witfrauensitz und gerade auch noch als Dichterklausen bauen lassen. Sie sei da näher bei den Stimmen der Natur, wo sie es so gern haben. Weder im Ritter, zmitzt im Gräbel vom Dorf. Und mi muss sagen, unsere Dichterin hat in ihrem Seldwyla in der Kleckauer Landschaft draussen eine gute Luft zum Schreiben gefunden. Im gleichen Jahr ist nämlich gerade auch noch ihren zweiten Gedichtband rausgekommen mit dem Titel «Späte Rosen». Leider ist die gute Zeit noch gemeint und mit einem Schicksalsschlag zu Ende gegangen. Bereits etliche Jahre später ist die Hausherrin als Folge vom grünen Star ganz blind geworden. Sie hat ihren schönen Sitz müssen aufgeben und ist wieder ins Dorf zurück, wo die Haustüre vom Ritter immer noch offen gestanden ist für sie. In der Seldwyla sind Freunde eingezogen. Eine Familie mit Kind, wo vom Zürichsee ins Kleggi rausgezügelt hat. Der Vater war Chemiker von Beruf. Er hatte auch einen Doktortitel. In dem grossen Haus innen war genug Platz, dass er hier sein Privatlabor einrichten konnte. Die Wilchinger haben ihm aber nie ganz getraut. Sie haben immer Angst gehabt, bei dieser Pröblerei kommt einmal die ganze Herrlichkeit in die Luft fliegen. Wegen dessen hat der auch ein Haus gekauft, so weit weg vom Dorf, hat es geheissen. Dann er ganz zurückgezogen gelebt und auch keinen Kontakt zum Dorf gesucht hat, hat man ihm, wie es auf dem Land ist, natürlich auch recht übel genommen und als Hochmut ausgeladen. Einig sind's denn wieder gsi, da der Neuzuzüger alle ganzen gschiede sei. Frau Doktor, wie man da noch ganz selbstverständlich die Glücklichen benamset hat, wo ein Mann mit dem Titel geheiratet haben, die ist das Paar Gegenteil von ihm. Sie hat den Kontakt und den Umgang vor allem mit den Frauen aus der Nachbarschaft und aus dem Dorf gesucht und gefunden. Während er still und fleissig seine Forschungen betrieben hat oder mit einem langen Mantel angeladen Velo gefahren ist im Kleckli umeinander, hat sie mit ihrem offenen Wesen gleich einen Haufen Freundschaften geschlossen gehabt. Zuerst mit den Nachbarn zu Haslehinnen und später auch mit den Leuten aus dem Dorf. Was aber im Labor vom Herrn Doktor untersucht worden ist, da haben die Wilchinger noch nicht erfahren. Sie haben auch nicht zu wissen bekommen, dass aus dem friedlichen Landhaus schon 1936 eine Anfrage als Eidgenössische Amt für geistiges Eigentum gegangen ist, ob Marke Elrose dort eintrat sei. Die Anfrage ist amtlich mit Nein beantwortet worden. Und darum gibt es vom gleichen Amt mit Datum vom 23. November 1937 eine Bescheinigung, die sagt, dass Frau Dr. E. Rose H. den Markennamen El Rose als Fabrik- und Handelsmarke eintragen lassen. Und für was hat der Name Geltung bekommen? Für Rosenessenz enthaltende kosmetische Präparate, nämlich Haarwasser, Gesichtswasser, Gesichtscreme, Kölnischwasser und Badezusätze. Die einheimische Mannenwelt, wo immer noch an einen Sprengstoff aus der Seldwyla geglaubt hat, die hat dann allerdings nicht schlecht gestaunet, wo die Wort rausgekommen ist. Ihre Frauen allerdings, die sind auf Munition von der Frau Dr. Nottmann scharf geworden und das Geschäft hat angefangen zu blühen. Ein Teil von diesen Mitteli sind mit einem Pappen aus Guckummern, also Gurken, angeteigert worden und so haben sogar Gärten von den Bauernfrauen können profitieren davon. Was natürlich ihren Männern auch wieder recht war. Wir haben sogar noch einen Dankesbrief gefunden. Von einem Mann. Er ist dieselben 30er Jahre geschrieben worden. Und es heisst drin: Meine Frau hat zu mehreren Malen Gesichtswasser von Ihnen gekauft, über dessen wunderbare Wirkung auf die Haut sie nicht genug loben kann. In der Tat kann ich immer wieder feststellen, dass das Gesicht meiner Frau im Laufe der Jahre an jugendlicher Frische eher gewonnen hat, da meine Frau keine anderen kosmetischen Mittel braucht, schreibe ich dies ihrem Wasser zu. Meine Frau wird denn auch öfters gefragt, was sie für den Teint für Mittel gebrauche. Der Zweck dieses Schreibens ist, wieder eine Flasche ihres Gesichtswassers zu bestellen. So ist also Theldin von dieser Geschichte bald einmal eine lokale Grösse geworden. Aber sie hat, wie wir gleich erfahren, auch noch andere Talente und Qualitäten gehabt. Die Weltlage ist ja gegen Ende von 30er Jahren immer böser geworden. Und als letzte Folge davon hat am 1. September 1939 mit dem deutschen Überfall auf Polen der Krieg einen gewackeligen Frieden abgelöst. Die Schweizer Bundesversammlung hat den Waadtländer Henri Guisan als General gewählt und die Armee ist nach der Generalmobilmachung eingerückt. Sie hat darauf aber ihre Stellungen bezogen an der Grenze. Das polnische Volk und seine Soldaten haben aber dem neumütigen Krieg mit Panzer und Flügern nicht lange Widerstand leisten und haben schon nach ein paar Wochen müssen aufgeben. Hilfe haben sie von niemandem bekommen. Daraufhin ist mit Kriegen fast ein halbes Jahr nichts mehr gelaufen. Franzosen haben sich in ihren Festungen von der Maginot-Linie verkrochen. Und auch die Engländer haben keinen Kampfgeist gezeigt. Troll de Guerre, der komische Krieg, ist die Zeit darum benannt worden. In unserem Land hat man allerdings gemerkt, dass da bloß eine kurze Verschnaufpause gibt. Und nicht nur das Militär, auch die Zivilwelt hat sich auf die neuen Umstände eingestellt. Das Schweizer Radio zum Beispiel hat einen Wettbewerb für Soldatenlieder ausgeschrieben, da unsere Soldaten nicht immer noch reichsdeutsche Lieder mehr singen. Und nicht weniger, wieder 729 Landsleute haben an dem mitgemacht. In der Nummer 3, 1940 von der Radiozeitung, hat man dann das Resultat nachlesen können. Das Preisgericht hat auch seine Überlegungen öffentlich gemacht. Vor allem zeigte es sich, dass die Qualität der Gedichte in Mundart diejenige der Schriftdeutschen bei weitem übertraf. Der größte Teil der hochdeutschen Texte brachte vorhandenes Gedankengut in mehr oder weniger, meist weniger, neuer Fassung. Äußerst zahlreich waren die Anlehnungen an bestehende Lieder, zum Beispiel Heil dir Helvetia. Demgegenüber zeugen die meisten Mundarttexte von einer ungleich größeren Frische des Gefühls und sind im Ausdruck viel origineller, viel reicher, vor allem aber echter empfunden. So ist es denn kein Zufall, dass die drei ausgesetzten Preise auf Mundarttexte fielen und dass in keinem der drei große Worte gemacht wurden. Der erste Preis ging an Jakob Stäbler, Bern. Der zweite an Gefreiter Walter Steiner. Und der dritte, man höre und staune, an Frau Dr. E.R.H. Unterneuhaus, Schaffhausen. Sie hat unter dem Titel «Mies Haus» auf Zürichdeutsch die folgenden Worte gefunden. Wenn das Weh sich recht den Grind verschlönt und nicht grad vor meinem Haus, dann denk ich, nehmt halt einander, ich mach mir nicht viel draus. Ist's aber vor meinem Gartenhag, dann schaue ich näher zu. Und keinem von beiden rate ich, mein Gätterli aufzutun. Ich stelle mich im Gatter auf, ein Bengel in der Hand, mein Heimat, Haus und Feld und Hof ist für mich heiliges Land. Es wäre nicht zuerst mal, dass wir da am Gartenhag stehen müssen. Die anderen wissen sie jetzt fang. Dort kannst du nicht hineingehen. Man kifflet selber öppe die. Es ist is manchmal zu wohl. Käm aber denn ein Finter her, dann sind wir eins, jawohl. So stehen wir heute auch wieder da. Es nehmet zwei den And. Wir gehen auf unsere Grenze nacht. Der Bengel in der Hand. Will unsere streitbare Mitbürgerin drauf haben, gerade auch noch den dritten Preis können abholen für ihre Vertonung von dem Lied, ist der Applaus umso grösser geworden und Gratulationen sind zu häufenweise dorthin gekommen. Liederdichterin und erst noch Komponistin, da hat schon bald zu einer nationalen Berühmtheit gelangt. Und der nächste Schritt war, damit ihr nach dem Rücktritt vom alten Lehrer- und Männerchordirigent, das erste Mal eine Frau-Dirigentin den Taktstock übermannen in Händen hatte. Seien zwar nicht alle von diesen Männern glücklich dabei. Und sie haben es auch nicht gern gehört, wenn man sie daran erinnert hat, dass sie jetzt in einer Frau folgen wollen. Aber die meisten sind dabei geblieben und haben sich sogar gern dirigieren lassen. Auf alle Fälle haben sie am nächsten Sängerfest ihren Kranz mit dem rechten Grattel haben und das Dorf darauf trat. Auch auf Reisen ist der Männerchor von EZA nicht mehr ohne seine verehrte Frau Dirigentin. Und bei diesen Gelegenheiten wollte dann jeder der Nächste sein bei ihnen. Sie war sogar einmal in einer Schnitzelbank am Sängerkränzli davon tritt, dass ich an von Sängern ein knutschblau Auge geholt habe, weil er zu lang vor einem Schlüsselloch vor ihrer Zimmertüre knündelt sei. Aber in einer Schnitzelbank wird halt auch jemand übertrieben. Jetzt muss man wissen, das Mitmachen vom Männerchor auch am 1. August an der Bundesfeier Ehrensache war. Und darum ist der Gemeinderat noch auf die glorreiche Idee gekommen, dass man die berühmte Dirigentin vielleicht könnt fragen, ob sie nicht auch gerade noch die Ansprache übernehmen. Und richtig, sie hat nicht Nein gesagt. So ist dann ein anderer von selben Kriegsbundesfeier auf dem Platz vor der Turnhalle das erste Mal in der Wilkinger Geschichte eine Frau am Rednerpult gestanden und hat das Wort gehabt. Weil ich als Mitglied der Jugendriege geholfen habe bei der üblichen und zuletzt noch bengalisch beleuchteten Pyramide, habe ich diese Ansprache auch mit überkommen. Und was war das Thema von dieser Rede, wo alles so gespannt war drauf? Frauen. Nein, nicht ein Frauenstimmrecht, aber die Leistungen von allen Frauen in unserem Land, die mithelfen, dass der Karren weiterlaufe, auch wenn die Männer im Militärdienst sind. Da sind der Kalleri-Sprüche gefallen. Da war davon die Rede, wie ganz selbstverständlich und ohne Klagen oder Murren die nötigen Arbeiten gemacht werden. Kein Affikat hätte das Thema besser abhandeln können und auf dem grossen Platz war Müsli stille. Sie hat ihren Genossinnen im Dorf den Dank ausgerichtet im Namen vom Vaterland und von allen, die von dieser Arbeit leben und profitieren. Kind, Männer und die Alten. Und mit einem warmen Applaus hat ein Dorf der Führung Appell verdankt. Alle Vereine, die mitgewirkt haben bei dieser Feier, sind daraufhin zu einem Trunk eingeladen worden vom Gemeinderat. Und im grossen Saal vom Gemeindehaus hätte würdig Anlass später sie entgefunden. Auf dem Hügel gegen Osterfingen ist das Feuer abgebrannt. Und wir Jungen sind drum herum gestanden, bis das verlöscht war. Dann sind wir heimgezottelt und mussten daran denken, dass wir fast die Einzigen sind in Europa, wo immer noch im Frieden und in der Freiheit leben. Und da können feiern. PS. Wie es weitergegangen sei in der Seldwyla, will ich da noch wissen. Ich kann euch beruhigen. Auch bei der zweiten und dritten Generation nach unserer Heldin hat Musik und der Gesang immer noch erhamet in diesem Haus. Und es sieht aus, wie wenn da noch lang wird es so bleiben. Der Gandhi. Es ist unglaublich, wie erfinderisch die Leute sein können, um einem Menschen eine treffe Bezeichnung zu geben, wie sie meinen, oder besser, und deutsch gesagt, eine Übernahme anzuhängen. Und da bleibt dann gar nichts verschont davon. Und eben, auf diese Art und Weise ist im schönen Dorf Wilchingen vor Jahren einmal ein zwar bescheidener, aber soweit ein ehrenwerter Mitbürger zum noch ehrenwerteren Namen vom grossen Inder gekommen. Wenn man aber die zwei Biografien, die vom indischen Staatsmann und die vom Wilchinger Bauer und Hilfsarbeiter, miteinander vergleicht, dann gibt es kaum etwas, wo der Ahnt mit dem anderen gemeinsam hat. Eine Ähnlichkeit kommt man allenfalls noch im Aussehen, im Gesicht finden. Brüllenträger sind nämlich beide gsi und die Fussbacken hätte keinen von diesen Zwenen gehabt. Aber zum den Resten über Anlasten zu schlagen, da braucht es schon noch eine rechte Hampflerfantasie dazu. Was zwar bei so einem Namensfinder allemal kein Mangel war, ist. Wo der Wilchinger Gandhi 1906 als Hans Walch auf die Welt gekommen ist, hat er da nicht alleine gemacht. Nein, er ist gerade noch in der Begleitung von einem Zwillingsbrüder angerückt. So, wie wenn er hätte zum Ausdruck bringen, das Leben für an allein doch zu schwer sei. Und auf diese Art von Geburt der Regeling ist die Stube von seinem Elternhaus natürlich gleich voll gewesen. Der indische Gandhi ist schon als wortgewaltiger Affikat für seine Landsleute in Südafrika eingestanden, wo beim kleinen Hansli Walch ein Sprachfehler zum Vorschein kommt. Er ist beim Reden mit der Zunge angestoßen. Aber eine Sprachheilschule hat es zu selben Zeiten bei uns eben noch nicht gegeben und so ist ihm der Makel halt tags seines Lebens geblieben. Und immer, wenn er etwas hätte wollen sagen, hätte er zuerst müssen einen Anrang nehmen mit der Zunge, dann er die Barriere hat können überwinden. Eine Laufbahn als Anwalt ist für ihn schon aus dem Grund ausgeschlossen gewesen und seine Wilchinger hätte die Dauer kann gebraucht. Sie haben ihre politische Freiheit und Gleichberechtigung schon lange gehabt. So ist denn in unserem Hans nach der Schulzeit nichts anders geblieben, wieder ein dörflicher Lebenslauf. Im Bürgerbüchli taucht er zwar zusammen mit seinem Zwillingsbruder als Landwirt auf, aber für eine selbstständige Existenz hat es halt nie gelangt. Bauernknecht, Waldarbeiter und Bauarbeiter sind die drei Berufe gsi, wo er hintereinander am Treiben hat. Als temporärer Job, wie wir heute wohl sagen, ist er in der Dröschsaison amet noch Meister von der Dröschmaschine gsi. Diese Meisterstelle hat in einem Ackerbauerdorf während dem Zweiten Weltkrieg schon noch etwas bedeutet und hat dem Inhaber eine besondere Wichtigkeit gegeben. Schliesslich sind dort die schweren Weizengarben dröschen und Kerne vom Güssel getrennt worden, damit die Frucht hat können in den Stacher Bundessäck der eidgenössischen Getreideverwaltung abgeben und mit dem Resten zum Mühli fahren. Und aus dem Mehl, wo der Müller mit dem Schimmelgespann angebracht hat, ist unter den Händen von Bäuerinnen dann das Brot geworden. Da hat man in selberer Zeit natürlich noch ganz anders gestimiert, wie heute. Auch mit der Soldatenkarriere hat es gekappert. Zwar war es damals nur Ehrensache, dass man Dienst gemacht hat. Aber unseren Hans hat es halt bloß zum HD, zum Hilfsdienst gebracht in einer Baukompanie. Immerhin ist er in dieser Funktion auch ein Vaterlandsverteidiger geworden und konnte mitreden, wenn die anderen Kollegen am Stammtisch vom Dienst erzählt haben. Seine Militärzeit ist sogar der Grund für ein Ereignis, wo ich in Augen von Ahnten zu einem kalten Donnerwetter und in Augen von anderen zu einem abgeschlagenen Klünki gestempelt hat. Passiert ist die Geschichte im Sommer 1943. Aber erst im Herbst 1971, wenn er bei mir einmal als Bücketräger geamtet hat, ist er noch am oder zwei Gläser Rotwein in der Rebhütte innen mit seiner Wort über den Vorfall ausgeguckt. Er hatte im Winter vorher einen Holzschlag eingesteigert bei der Gemeinde. Und weil er daraufhin ein Aufgebot bekommen ins Militär, den Schlag nicht mehr fertig machen. Mit zwei Kollegen sei er dann rötig geworden, da diese für ihn die Arbeit zu Ende bringen. Wo er dann aus dem Dienst heimgekommen sei, hei er wollen auf der Gemeindekasse abrechnen und den Lohn holen. Aber der Kassier hat gesagt, er habe nichts mehr zu gut. Wo er der Wege beim Forstverwalter und dann auch noch beim Referent vorstellig geworden sei, haben die ins Gleichhand geblasen und haben ihm noch Vorwürfe gemacht. Daraufhin sei er zum Arbeitersekretär auf Schaffhausen nie. Der hat ihm versprochen, dass er etwas unternehmen für ihn. Und richtig, hat dann der Gemeinderat einen Brief bekommen in dieser Angelegenheit. Die Herren sind aber offenbar der Mehrheit in der Meinung gewesen, die Sache sei mit rechten Dingen zu und her gegangen. Und der Schreiber hat die Meinung im Arbeitersekretär kundtun. Item, es ist also nichts zu machen gewesen und unser Gandhi hat mit leeren Händen abzotteln. Die doppelte Schmach. Erstens, dass er kein Geld mehr bekommen hat und dass man ihn darüber hinaus noch quasi als Schelm herstellt, da hat unseren Hans grausam gewurmt. Wo dann erst noch ein Vetter zu ihm, während dem Aktivdienst ums Leben gekommen ist und auf dem dörflichen Friedhof eine militärische Beerdigung bekommen hat, hat auch er sich in der Opferrolle gesehen. Und er hat von jetzt an nur noch auf den Moment passet, wo er es diesen Herren, die ja nicht einmal mit Dienst gemacht haben, können heimzünden. So ist Ende Juli geworden. Und was von jetzt an passiert ist, derselben Tag, hat unseren Gandhi Hans nach über 25 Jahren noch mit der Genauigkeit von einem Tüpfelschiesser erzählen, wie wenn es gestern passiert wäre. Wieder einmal hat er im staubigen Tröschopf bei der Säge unten als Maschinenmeister geschafft. Das sei dann übrigens immer eine Kunst gsi, die Grossmaschine anzuhören, ohne dass der Riemen runtergefallen sei. Da haben wir den Eisenkibbel am Motor ganz säuferlich müssen bewegen. Und da hat er im Ohr gehabt. Noch ganz fein haben dürfen drehen dran. Und dann haben die Maschine langsam angefangen zu rumpeln. Es hat zwar einen rechten Rund gebraucht, bis dass sie auf die Volltourenzahl sei und man den Hebel ganz durchkippen konnte. Aber daraufhin haben sie richtig schön tief brummelt und der Ton sei bloß dann etwas anders geworden, wenn wir zu viel Frucht eingeschoppt haben. So sei es auch damals gewesen. Zuletzt hat ihm dann ein Bauer noch einen Laternenwagen voll Weizenbabeli gebracht, wo nicht mehr Platz hatte auf der Brücke oben und darum grad musste getröscht werden. Wo der Wagen leer war, seien noch zwei Frauen da gestanden, mit ein paar Säcken voll Ehren. Es sei da im Krieg, wo alles so rar gsi sei, eben in der Mode gsi, dass die Leute im Dorf, wo nicht Bauern haben, auf den leeren Äckern deren zusammengelesen haben, dass sie dann mit dieser Frucht ihre Brotration ein bisschen stricken können. Item, auch die Ehre sei in die Notmaschine durab, und vorne ein wenig Strau und hinten ein bisschen Kerne rausgekommen. Die Frauen haben dann den kleinen Sackstumpen mit den Kernen wieder auf ihrer Senderwägeli angelupft und seien zurück ins Dorf geschoenet mit. Dann konnte er den Motor abstellen, Maschinen putzen und schmieren und zuletzt den Tröschplatz wischen. Daraufhin hat er den Schurz an den Nagel gehängt und Feierabend gemacht. Aber unser Hans war hier noch ledig und hat darum nicht so hart pressiert zu der Mutter. Nein, in der Mitte vom Dorf, der, wo er hätte abzweigen musste, sind eben hier noch drei angeschriebene Häuser gestanden, wo er nicht dran vorbeikommen ist. Jetzt weiss ich nicht mehr, hat er gesagt, er sei im Trauben oder im Schwane eingekehrt, ein Bier oder zwei trinken. Auf alle Fälle war es schon etwas später, als er dann zu Gerechtem den Heimweg unter seine Füße noch hat. Ganz feister ist es aber in dieser Jahreszeit lang nicht geworden. Und darum hat ihm, als er das Ölgässli darauf gestampft ist, noch moment auf dem Galeenende der aufbiege grosse Holzhaufen fürs dörflich erst Augustfeuer in die Augen gestochen. Nicht gerade wie der Blitz, aber doch ziemlich schnell hat er gemerkt, dass der Jenne ein Objekt parat liegen würde, wo er es dem Ketzers Gemeinderat umgehen und heimzünden könnte. Es hat ihm dann aber doch eingeleucht, dass er seinen Plan erst tief in der Nacht angehen konnte. So viel hat er schon noch gedacht, dass er sich nicht gerade verwitschen lassen will. Drum ist er nach dem späten Znacht in die Federe. Schlaf hat er aber keinen gefunden. Gleich nach Mitternacht steht er dann leise wieder auf, lädt sich an und riecht im Schopf das nötige Zeug. Daraufhin ist er hinten über den Bühlweg auf den Galeeführer gestoffelt und hat ohne lang Federlässis zu machen, sie Freude für, sie Schadenfreude für anzündet. Und wo er sicher war, dass auch recht brennt, ist er auf dem gleichen Weg wieder richtig zufrieden mit sich selber handmarschiert und ins Bett gerochen. Er hat zwar, da hat er noch betont, für diesen Funken zwei Zundhölzli gebraucht. Sonst hat jemand für jeden Feuer und auch für jede Stumpe Aas gelanget. Da hat ein anderer Komödie gegeben im Dorf den ersten Morgen, wo die Geschichte sozusagen das Tageslicht ist. Die einen haben geflucht darüber und andere wieder haben gelacht. Aber die Grossredete hat sich natürlich um die Frage gedreht, wer da angestellt hat. Darum hat der Gemeindepräsident den Tagwächter gelassen und hat ihm auftrat, er soll ein bisschen im Dorf herumhören. Auch den Landjäger hat man eingeschaltet. Und schon am zweiten Tag daraufhin ist der Tagwächter gemeldet, es habe an in der Brandnacht den Gandhi Hans gesehen unterwegs. Da hat der Präsi seine Schlüsse gezogen und den Gemeinderat aufgeboten. Vielleicht hat er ihn auch ins Gewissen geredet und gesagt, das Theater wäre jetzt also nicht nötig gewesen. Was aber bei selber einer Beratung am Schluss rausgeschaut hat, da kann man leider im Protokoll nie nachlesen. Der Gemeinderat ist sie offenbar rötig geworden, die Geschichte unter dem Deckel zu behalten, und sie den vorenthalten, wo später einmal das Protokoll lesen. Mir hat auch in den Nachbarn zu Osterfingen hinne, zu Stradingen unten und zu Hallauenne, wo natürlich ihren Spott getrieben haben mit dem Wilchinger Freude für, nicht noch mehr Stoff will liefern. So ist es mit dieser Geschichte etwa gleich gegangen, wie mit selber vom Schuss von der Kanzel, wo sich am Zürichsee abgespielt hat. Weil die selbe so eine gute Vorlage abgehet, ist sie das Thema geworden für eine berühmte Novelle. Und weil der Bericht über unsere Wilchinger Vorfreude für auch nicht einfach vergessen soll, bin ich an den Tisch hergehockt und habe ihn aufgeschrieben. Die Wort hat sich nämlich nicht unter den Tisch wischen lassen. Und auch die Leute im Dorf haben die Zusammenhänge erfahren. Und da hat es halt Männer und Frauen gegeben, wo es denen, wo es angegangen ist, schon mögen gunnen, weil weder der Forstverwalter noch der Referent als besonders milde Meister bekannt gsi sind. Da hat zwar bei Akkordanten am der Karolle gespielt, die sind ja zahlt worden nach der Klauf der Brennholz und der Festmeter Stammholz, wo sie abgehauen und aufgerüstet haben. Aber die anderen, wo öppe im Tag oder stundenlang geschafft haben und meistens ein Kachraftprotze gsi sind, die haben das Regime und den Ton im Wald eher von der bösen Seite her erlebt. Auf alle Fälle ist unser Süßler wegen seiner Tat im Dorf ein Kannverfemter worden. Er hat ganz gut da wohnen bleiben. Wann er aber gewechselt hat, ist der Arbeitsort gsi. Fast von der Stunde an ist er auf Schaffhausen auf dem Bau gearbeitet. An die gesagt, hat er etwas später auch im ledigen Stand. Z Hallauwennen ist ihm nämlich eine Mari begegnet. Und die zwei Hübschen haben sich zusammengetan. Sie haben einander gut ergänzt. Mari hat zwar ein böses Bad und dabei gekülpet. Dafür ist sie nicht angestoßen mit der Zunge. Nein, ganz im Gegenteil. Der Hans hingegen ist einigermaßen grad gelaufen. Und wie das meistens passiert beim Heiraten, ist auch sein Name länger geworden. Von da an hat man ihm den Gandhi Hans-Marima gesagt. Nach ein paar Jahren haben sie die zwei auch noch zu einem eigenen Häuschen gebracht. Gehört hat sie ihn zwar nicht selber. Gehört hat es in der Deutschen Reichsbahn. Es war ein alter Bahnwärterposten und am Taunerweg unten gestanden, weit weg vom Dorf. Da haben jetzt keine bösen Nachbarn mit den Frieden gestört. Und ihren lauten Umgangston ist auch niemandem mehr aufgefallen. Der hat übrigens mehr mit der Übelhörigkeit zu tun gehabt, wieder mit Streiten. Namen durch und auf seine Art hat nämlich jedes von diesen zwei schon gespürt, was am anderen hat. Im munzigen Zwergenhäuschen innen hat Marie gewirtschaftet und draussen im grossen Schopf der Hans, wenn er für Arbeit hatte. Sie war wie gemacht für das Perli. Der Zins auch nicht zu hoch und die Verbindung zum Rest der Welt hat der Ehemann mit dem Velo sichergestellt. Das Glück ist also fast vollkommen worden. Und darum, wenn mein Bericht ein Märchen wäre, der hätte Schlusssatz jetzt hassen. So lebten die beiden glücklich und zufrieden.